Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz-Podcasts. Mein Name ist Dr. Ingo Leipelt und ich begrüße Sie herzlich. Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt, man sollte wenigstens jeden Tag ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein schönes Bild sehen und wenn es möglich wäre, ein paar vernünftige Worte sprechen. Keine Angst, ich werde Ihnen hier weder ein Gedicht vorlesen, noch werde ich Ihnen etwas vorsingen. Auch ist es schwierig, ein Bild über den Podcast zu senden. Daher hoffe ich, dass ich jetzt einige wenige vernünftige Worte zu Ihnen sprechen werde. In der heutigen Ausgabe geht es erneut ums Risikomanagement und zwar um die Risikosteuerung und um die Notfallorganisation. Der moderne Risikobegriff kann sowohl auf das frühitalienische Wort risco, das heißt so viel wie Klippe, zurückverfolgt werden, als auch auf das griechische Wort rizza, das heißt so viel wie Wurzel. Das deutsche Wort Risiko ist aus diesen Worten entlehnt, denn sowohl eine zu umschiffende Klippe als auch eine aus dem Boden herausragende Wurzel kann ein Risiko darstellen, insbesondere für die früheren fahrenden Händler. Dass gewisse Lebensumstände und Unternehmungen ein Risiko darstellen können, wussten schon die Menschen in der Antike. Und so versuchten sie, zukünftigen Ungewissheiten des Lebens nicht vollkommen hilflos gegenüberzustehen, sondern versuchten, diese zu beeinflussen. Und wenn etwa in der Antike die Griechen eine Vorhersage über mögliche Ereignisse von morgen suchten, berieten sie sich nicht wie heute mit ihrem Risikomanager, sondern wandten sich an ihre Orakel. Und eins der berühmtesten Orakel war das Orakel von Delphi. Das hatte seine Blütezeit im 6. und 5. Jahrhundert vor Christi Geburt. Dieses Orakel war dem Gott Apollon gewidmet und Apollon, einer der griechischen Halbgötter, sprach durch seine Priesterin Pythia und erfüllte sie mit seiner Weisheit, sodass sie den Ratsuchenden den richtigen Rat geben konnte. Analog zu den modernen Methoden des Risikomanagement waren jedoch sehr häufig die korrekte Interpretation der Weissagung sowie die Umsetzung der Handlungsalternativen wichtiger als die eigentliche Botschaft. Und ein klassisches Beispiel ereignete sich, als der letzte König von Lydien, der hieß Kroesos, das Orakel nach dem Ausgang des von ihm geplanten Krieges gegen Kyros fragte. Und da orakelte die Pythia, ein großes Reich werde versinken, wenn er den Grenzfluss Halys überquere. Kroesos zog dann wohlgemut in den Krieg, aber leider meinte Pythia jedoch Kroesos eigene Reich und das wurde dann auch zerstört. Doch genug mit dem Ausflug in die Geschichte. In den ersten Folgen zum Thema Risikomanagement ging es darum, Risikomanagement zu einem Teil der Unternehmenspolitik zu machen und dann mögliche Risiken zu erkennen und anhand von Szenarien die Auswirkungen festzulegen. Bei der Risikosteuerung geht es darum, Ziele festzulegen, Maßnahmen abzuleiten und diese zu verbessern. Dazu ist es zunächst hilfreich, sich folgende Fragen zu stellen. Erstens, kann das Risiko vollständig vermieden werden? Zum Beispiel, Sie ziehen mit Ihrem Unternehmen aus der hochwassergefährdeten Flussaue in einen höher gelegenen Bereich um. Zweitens, soll das Risiko akzeptiert werden, ohne tätig zu werden? Beispiel, das letzte Jahrhunderthochwasser war vor über 20 Jahren. Sie gehen davon aus, dass das nächste Hochwasser dieser Art in absehbarer Zeit nicht eintritt und dass das Unternehmen in 3 Jahren ohnehin an einen anderen Ort umziehen würde. Drittens, soll das Risiko auf andere übertragen werden? Beispiel, für die Bedrohung durch Hochwasser wird eine geeignete Elementarschadensversicherung abgeschlossen. Oder kann das Risiko vermindert werden? Beispiel, um das Firmengelände wird ein geeigneter Hochwasserschutz errichtet. Und natürlich kann man bei diesen Abwägungen berücksichtigen, dass die verschiedenen Varianten auch kombiniert werden können. Wenn Sie Risiken vermindern wollen, sollten Sie zunächst die Ziele der Maßnahmen festlegen Und da ist es immer hilfreich, möglichst systematisch vorzugehen. Und eine gute Methode, bei Zielvorgaben systematisch vorzugehen, ist die sogenannte SMART-Methode, S-M-A-R-T. S steht für spezifisch, M steht für messbar, A steht für ausführbar, R steht für realistisch und T steht für terminiert. Kleines Beispiel dazu, die Verhinderung eines Stromausfalls ist ein ungeeignetes Ziel. Besser wäre es, Folgendes zu formulieren: Für den Fall eines regionalen Stromausfalls ist bis zum, da wird das Datum eingenannt, sicherzustellen, dass die Produktion mindestens 3 Stunden oder auch mehr weiterlaufen kann. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Berücksichtigung rechtlicher oder anderer Vorgaben, zum Beispiel Gesetze und Verordnungen, zum Beispiel Regelungen der Unfallversicherungsträger, zum Beispiel Auflagen aus Genehmigungsbescheiden oder auch Vorgaben zum Beispiel von Sachversicherern, Herstellerinformationen, Informationen von Bundesämtern wie dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem Umweltbundesamt oder dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Aus den von Ihnen festgelegten Zielen leiten Sie dann die konkreten Maßnahmen ab. Dabei sollten Sie ebenfalls systematisch vorgehen, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Und da empfiehlt sich das sogenannte TOP-Prinzip, T-O-P, technische Maßnahmen vor organisatorischen Maßnahmen, vor personenbezogenen Maßnahmen. Warum ist das so? Ganz klar, menschliches Versagen tritt halt häufiger auf als technisches Versagen. Die getroffenen Maßnahmen oder die beschlossenen Maßnahmen sollten immer auf die Ursache der Bedrohung abzielen. So kann beispielsweise ein Stromausfall verschiedene Ursachen haben und je nach Ursache sind auch unterschiedliche Maßnahmen zu ergreifen. Und nach Festlegung der Maßnahmen sollten Sie dann auch überprüfen, inwieweit das Risiko gesenkt wurde. Prüfen Sie also erneut mit Hilfe der im vorangegangenen Podcast erwähnten Risikomatrix, inwiefern das Risiko nach der Risikominderung, Umsetzung der Maßnahmen gesenkt wurde und ob Sie dadurch Ihr angestrebtes Risikoniveau, akzeptables Risiko, erreicht haben. Bedenken Sie auch, dass sich einige Maßnahmen auf einer Verringerung der Schadensschwere auswirken und andere dagegen auf die Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit. Eine Verringerung beider Faktoren ist natürlich immer erstrebenswert, ist allerdings nur in seltenen Fällen möglich. Zum Beispiel lässt sich die Eintrittswahrscheinlichkeit eines starken Schneefalls oder anderer Naturereignisse auch durch Maßnahmen nicht verringern. Dazu ein Beispiel: Bei einem Hackerangriff in einem mittelständischen Produktionsbetrieb werden alle Firmendaten verschlüsselt. Ein Zugriff ist nicht mehr möglich und die Hacker verlangen ein Lösegeld in 6-stelliger Höhe. Hier wird die Schadensschwere mit schwer bewertet und die Eintrittswahrscheinlichkeit mit durchaus möglich. Im Rahmen der Risikosteuerung werden nun folgende Maßnahmen ergriffen. Es werden umfangreiche technische, organisatorische und verhaltensbezogene Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit im Hinblick auf die Bedrohung durchgeführt. Bei der Neubewertung ist die Schadensschwere nach wie vor schwer und kann aus präventiver Sicht nicht beeinflusst werden, bleibt also weiterhin bestehen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird aber neu bewertet und zurückgestuft von durchaus möglich auf vorstellbar. Und damit wurde das Risiko reduziert. Damit Ihre Ziele und Maßnahmen zur Prävention der identifizierten Bedrohung aktuell bleiben, sollten Sie dann deren Wirksamkeit regelmäßig überprüfen. Dazu ist die Beantwortung folgender Fragen hilfreich. Erstens, wie haben die festgelegten Maßnahmen funktioniert? Ziel dieser Frage ist es, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und die Erfahrung aus der Vergangenheit zu nutzen, als Ausdruck einer gelebten Fehlerkultur, denn aus Fehlern lässt sich immer lernen, wie es besser geht. Führen Sie daher eine Ursachenforschung gemeinsam mit Ihren Beschäftigten durch. Schuldzuweisungen sollten Sie bei solchen Gesprächen und Untersuchungen immer vermeiden. Konkret sollten folgende Aspekte überprüft werden. Wie effektiv haben die verantwortlichen Personen gehandelt? Sind spezielle Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich? Haben die Unterweisungen der Beschäftigten stattgefunden und waren diese effektiv? Haben Führungskräfte und Beschäftigte ihre Erfahrungen in die Prozesse der Risikobewältigung eingebracht? In welchem Zustand sind die für die Risikobewältigung benötigten Arbeitsmittel, Anlagen und Einrichtungen? Wurden die entsprechenden Prüffristen eingehalten? Wurden die externen Partner wie Feuerwehr und Rettungsdienst kontaktiert? Und welche Erfahrungen gab es dabei? Stehen ausreichende personelle und materielle Ressourcen für die Risikobewältigung zur Verfügung? Und letztens, wie haben bei einer Übung die festgelegten Maßnahmen und der Informationsfluss funktioniert? Zweitens, waren die Schutzziele und Maßnahmen angemessen und hat sich die Bedrohungslage verändert? Überprüfen Sie hier, ob sich die identifizierten Bedrohungen für das Unternehmen verändert haben oder ob neue Bedrohungen entstanden sind. Dabei ist es immer hilfreich, die folgenden Fragen zu beantworten. Gibt es neue Softwareanwendungen im Unternehmen, durch die neue Angriffspunkte möglich werden? Gibt es eine veränderte Cloud- und Social-Media-Nutzung, die neue Gefahren mit sich bringt? Gibt es neue smarte Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren, die Dritten einen Zugriff auf betriebsinterne Abläufe ermöglichen? Haben Extremwetterlagen Auswirkungen auf die Prozesse im Unternehmen? Hat die Gefährdung durch Infektionskrankheiten zugenommen und muss die Pandemieplanung entsprechend angepasst werden? Gibt es verstärkt verärgerte Kundinnen und Kunden, Lieferanten und Lieferanten, Lieferantinnen und ehemalige Beschäftigte, von denen eine Gefährdung ausgeht? Wussten Sie in diesem Zusammenhang, dass 2/3 der in Deutschland durch Betriebssabotage betroffenen Industrieunternehmen von unzufriedenen eigenen Beschäftigten geschädigt werden? Und wie hätte sich ein Ereignis, das bei einem anderen Unternehmen vorgekommen ist, bei uns ausgewirkt? Auf den ersten Blick scheint die Risikobeurteilung ein zusätzliches Verfahren neben der gesetzlich geforderten Beurteilung der Arbeitsbedingungen, der sogenannten Gefährdungsbeurteilung, zu sein. Versuchen Sie daher, den Aufwand für diese Risikobeurteilung und für das Risikomanagement zu minimieren. Integrieren Sie die Risikobeurteilung idealerweise in die bereits vorhandene Gefährdungsbeurteilung. Die Systematik ist vergleichbar. Es geht immer um folgende Punkte: Identifizierung von Gefährdungen oder Bedrohungen, Analyse und Bewertung, Festlegung von Maßnahmen, Umsetzung der Maßnahmen und Wirkungskontrolle, Unterschiede zwischen Risikobeurteilung und Gefährdungsbeurteilung gibt es nur in der Entwicklung von Szenarien und der Risikosteuerung. Ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, dass es für die Risikobeurteilung und Bedrohung von Notfällen auch weitere systematische Verfahren gibt. Die sind allerdings für kleine und mittlere Unternehmen ziemlich komplex. Zu diesen Maßnahmen gehören das sogenannte PAAG-Verfahren, Prognose, Auffinden, Abschätzen, Gegenmaßnahmen, das sogenannte HZOP-Verfahren, Hazard and Operability, die sogenannte SWOT-Analyse, Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats, oder die FMEA-Analyse, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, die Fehlerbaumanalyse oder die Delphi-Methode. Wichtig ist es, dass Sie die Risikoanalyse anpacken. Wie heißt es so schön? Shit happens. Und aus der Banken- und Finanzkrise aus 2007 und 2008 ist mir ein Spruch in Erinnerung, der da heißt: Erst wenn die Ebbe einsetzt, sieht man, wer nackt schwimmt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie, wenn die Ebbe einsetzt, zumindest eine Badehose anhaben. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen für heute. Ich habe alle wichtigen Informationen in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Folge geht es dann wirklich um die Notfallorganisation. Bis dahin, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Bleiben Sie weiterhin zuversichtlich. Bis dahin, Ihr Dr. Ingo Leipelt.